Wer von euch hat schon mal von Alexander Schmorell gehört? Vielleicht wer diesen Film gesehen hat über die Sophie Scholl. Der Alexander Schmorell war ein Medizinstudent zur Zeit des Dritten Reichs und hat sich dieser Widerstandsgruppe der Weißen Rose angeschlossen gegen die Nazis. Und wie ihr wisst, also die Geschwister Scholl, Sophie und Hans Scholl, das waren so die bekanntesten. Ich denke, das ist den meisten ein Begriff. Wie ihr wisst, sind die aufgeflogen. Und die sind alle hingerichtet worden. Und als es zuerst aufgeflogen ist, ist der Alexander geflohen, hat versucht zu fliehen, aber sie haben ihn erwischt. Er wurde gefangen genommen und er wurde zu Tode verurteilt. Und ich möchte euch ein paar Passagen vorlesen aus Briefen, die er aus der Todeszelle an seine Eltern geschrieben hat. Lieber Vater, liebe Mutter, wenn ich jetzt sterben muss, so müsst ihr wissen, dass ich vor dem Tode keine Angst habe. Nein, deshalb dürft ihr euch keinen Kummer machen. Ich weiß doch, dass ein schöneres Leben uns erwartet und uns alle wieder zusammenführt. Was mir schwer fällt, ist, dass ich mich von euch allen trennen muss. Von euch allen, die ich so geliebt habe und die ihr mich so geliebt habt. Wie ich euch alle geliebt habe, spüre ich erst jetzt bei der Trennung, wo ich euch alle verlieren soll. Aber einiges möchte ich euch noch sagen, damit ihr euer Leid etwas leichter tragt. Sollte die Begnadigung abgelehnt werden, so bedenkt doch, dass Tod nicht das Ende jeden Lebens bedeutet, sondern eigentlich das Gegenteil, Geburt, Übergang zu einem neuen Leben, einem herrlichen und ewig dauernden Leben. Der Tod ist also nichts Schreckliches. Hart und schwer ist die Trennung, aber sie wird weniger hart und schwer bei dem Gedanken, dass wir uns ja nicht für ewig trennen, sondern nur für eine Zeit lang, wie für eine Reise, um uns dann für immer und ewig zu treffen in einem Leben, das unendlich schöner ist als das jetzige und dass es dann für das Zusammensein kein Ende gibt. Bedenkt das alles, dann wird euch die Last bestimmt leichter werden. Und aus seinem letzten Brief, seinem Abschiedsbrief, meinen lieben Vater und Mutter, nun hat es doch nicht anders sein sollen. Und nach dem Willen Gottes soll ich heute mein irdisches Leben abschließen, um in ein anderes einzugehen, das niemals enden wird und in dem wir uns alle wieder treffen werden. Dies Wiedersehen sei euer Trost und eure Hoffnung. Für euch ist dieser Schlag leider schwerer als für mich, denn ich gehe hinüber in dem Bewusstsein meiner tiefen Überzeugung und der Wahrheit gedient zu haben. Dies alles lässt mich mit ruhigem Gewissen der nahen Todesstunde entgegengehen. In wenigen Stunden werde ich in einem besseren Leben sein. Und ich werde euch nicht vergessen, werde bei Gott um Trost und Ruhe für euch bitten und werde auf euch warten. Eins vor allem lege ich euch ans Herz: Vergesst Gott nicht. 2. Timotheusbrief ist ein ähnlicher Brief wie dieser. Paulus war der geistliche Vater, der geistliche Mentor von Timotheus. Die beiden waren Reisegefährte für viele Jahre, haben viele Abenteuer miteinander durchlebt, haben gemeinsam Gott gedient. Timotheus war für den Paulus ein treuer Assistent, ein Freund, ein Weggefährte. Mein geliebtes und treues Kind im Herrn, schreibt er im 1. Korintherbrief 4 über ihn. Philipperbrief sagte: Ich habe keinen ihm Gleichgesinnten. Er hat wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient. War eine sehr besondere Beziehung, die diese beiden Männer hatten. Und seit Paulus den ersten Brief an den Timotheus geschrieben hat, ist einiges passiert. Der Kaiser Nero ist durchgeknallt, im wahrsten Sinn des Wortes, hat Rom angezündet, das war 64 nach Christus, und hat das den Christen in die Schuhe geschoben. Und die Römer haben begonnen, die Christen zu verfolgen. Und auch Paulus wurde verhaftet und zum Tode verurteilt, oder zumindest war es an dem Zeitpunkt klar, dass es so enden wird. Und im Gegensatz zu seiner ersten Gefangenschaft in Rom, die mehr so wie ein Hausarrest war, was wir am Ende der Apostelgeschichte sehen, wo er Besuch empfangen durfte, wo er in seiner eigenen Wohnung war, wo er predigen durfte und lehren durfte, Leute empfangen durfte. Jetzt sitzt er in einem echten Gefängnis, in einem finsteren Kellerloch, in kleinen Öffnung oben in der Decke, wo sie ihr Essen runtergelassen haben. Steht er wahrscheinlich in seinen eigenen Ausscheidungen. Es ist kalt, es ist finster und er weiß, dass es mit ihm zu Ende geht. Dass die Römer ihn hinrichten werden, dass sie ihn einen Kopf kürzer machen werden. Und in der Situation schreibt er diesen Brief an den Timotheus, mit der Bitte, zu ihm zu kommen, ihm einen Mantel mitzubringen, Schriftrollen mitzubringen. Hat einfach Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und das ist der letzte Brief von Paulus. Vielleicht die letzten Worte, die er an seinen Freund und Begleiter schreiben wird. Sein geliebtes Kind. Ist sich nicht sicher, ob er Timotheus wiedersehen wird? Oder ob er sterben wird, bevor er es schafft, zu ihm zu kommen? Versetzt euch in die Situation dieser beiden Männer. Stell dir vor, du wirst sterben, du weißt, du bist im Sterben und du schreibst deinen letzten Brief an dein Kind. Was würdest du schreiben? Oder umgekehrt, vielleicht haben einige von euch das erlebt, wo eure Eltern gestorben sind und ihr habt einen letzten Brief von ihnen bekommen. Oder ihre letzten Worte, die sie euch noch sagen wollten, auf dem Sterbebett. Mit diesen Emotionen müssen wir diesen Brief lesen. Es ist ein sehr emotionaler Brief. Das ist, was hier mitschwingt. Und darüber hinaus gibt Paulus in diesem Brief dem Timotheus auch sein Vermächtnis weiter. Der Timotheus war sein Lehrling, könnten wir sagen, sein Nachfolger. Paulus war der große Apostel zu den Heiden. Er war der Verkündiger und der Bewahrer des Evangeliums, der Gnade Gottes. Und er gibt hier in einem gewissen Sinn seinen Dienst an sein Kind Timotheus weiter. Und er sagt, hier Timotheus, nimm du's. Jetzt bist du dran, das weiterzutragen. Jetzt liegt alles in deiner Hand. Das ist wie bei einem Staffellauf, wo Paulus der erste Läufer ist und er hat sein Bestes gegeben. Er hat einen starken Lauf gelaufen, hat die beste Zwischenzeit. Und jetzt gibt er diese Staffel weiter an den zweiten Läufer, an den Timotheus. Und jetzt liegt alles an ihm. Sieg oder Niederlage. Jetzt ist es an dir, das weiterzutragen. Jetzt ist es in deiner Hand. Spürt ihr, welches Gewicht dieser Brief hat? Die Verantwortung auch, die auf den Schultern des Timotheus liegt hier. Und wir wissen schon aus dem ersten Timotheusbrief, dass Timotheus eher so ein bisschen ein schüchterner Mann war. Eher ein bisschen eine ängstliche Persönlichkeit, ein furchtsamer Typ. Und er braucht Ermutigung. Und Paulus wird ihn ermutigen. Ich finde es erstaunlich, was für einen optimistischen Ton der Paulus hat in diesem Brief und zuversichtlichen Ton. Viel Vorfreude auf die Ewigkeit. Ich finde es erstaunlich, da haben wir Paulus, er war derjenige, der in dem Kellerloch sitzt, der gefangen war, der Todeskandidat war. Und er ist nicht in Selbstmitleid verfallen. Oh, ich Armer. Ich sitze in dem Loch, ich muss leiden. Nee, er hat aus seinem Gefängnisloch heraus anderen gedient, denen gedient, die ermutigt, die ihm nachfolgen werden. Paulus hatte nie seine Vision und seine Leidenschaft auch für das Reich Gottes verloren. Ganz egal, wo er war, in was für einer Situation. Ich finde das bemerkenswert, ich finde das erstaunlich, das fordert mich heraus. Wäre wahrscheinlich nicht meine natürliche Tendenz, wenn ich in den Schuhen von Paulus gewesen wäre, in der Situation. Aber lass uns das mit bedenken, diesen Ton, diese Emotionen, die da mitschwingen, wenn wir diesen Brief lesen. Lass uns das mit diesem Bewusstsein, mit diesen Augen lesen. Paulus schreibt: Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Das ist, was er war. Das war seine Berufung, das war seine Aufgabe im Reich Gottes. Was ist deine? Wir können sagen, Pastor, nach Gottes Willen. Was ist deine? Evangelist, Beter, Ermutiger, Unterstützer, nach Gottes Willen. Paulus, Apostel Christi, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist. Das war Paulus wertvoll am Ende seines Lebens. Wir haben die Verheißung. Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist. In Christus haben wir diese Verheißung des Lebens. In ihm haben wir ewiges Leben. Im Johannesevangelium ganz zu Beginn heißt es, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und du wisst, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Leben. Nicht, ich gebe Leben, ich bin sogar das Leben. Es hängt an meiner Person. Und auf dem Weg zum Grab von seinem Freund Lazarus, als die Schwester von Lazarus, Martha, zu Jesus kam und gesagt hat, Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Da sprach Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das? 1. Johannesbrief schreibt uns der Apostel Johannes, Gott hat uns ewiges Leben gegeben und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So klar ist es, so einfach ist es. Leben, geistliches Leben, bedeutet eine Beziehung mit Gott durch Christus. Und das ist ewiges Leben. Und wenn wir hier von ewigem Leben sprechen, reden wir nicht nur von einem langen Leben, sondern vor allem auch von Lebensqualität. Leben in Beziehung mit Gott, das geprägt ist von der Freude und dem Frieden im Heiligen Geist. Aber ohne Jesus bist du geistig tot. Das heißt, du hast keine Beziehung mit Gott und wirst auch nie eine haben ohne Jesus. Aber wenn dich Jesus anvertraut hast und ihm nachfolgst in diesem Leben, dann wirst du auch in Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben. Und er wird seine Herrlichkeit mit dir teilen. Und darauf freut sich der Paulus. Wir haben Leben in Jesus. Wie wunderbar ist das? Und er schreibt Timotheus, meinem geliebten Kind. Da sehen wir schon diese besondere Beziehung, die die beiden hatten. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Gnade, unverdiente Gunst. Du kriegst etwas, was du eigentlich nicht verdient hast. Barmherzigkeit. Das heißt, du bekommst eine Strafe nicht, die du eigentlich verdient hättest. Sag mir, ich hau dem Jochen eine Watsche runter. Ich hätte eigentlich verdient, dass ich dafür eine zurückkriege oder dass der Papa sagt, jetzt hast du Hausarrest. Böses Kind, schlimm, sie ist bestraft. Aber stattdessen lädt mich der Jochen auf ein Eis ein. Das eine ist Barmherzigkeit, ich bekomme nicht das, was ich verdiene, das andere ist Gnade, ich bekomme noch darüber hinaus etwas, was ich nicht verdient habe. Das ist, was wir in Gott haben, das ist, was wir in Jesus haben. Gott vergibt uns in Jesus, aber darüber hinaus beschenkt er uns noch mit allem geistlichen Reichtum, den es gibt. Das ist Gottes Gnade. Gott beschenkt uns nicht wegen uns, weil wir so brav waren, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern wegen dem, was Jesus für uns verdient hat. Und das Resultat ist Friede mit Gott. Erstmal Friede mit Gott, aber dann auch der Friede, der von Gott kommt, von dieser Beziehung mit ihm. So eine wunderbare Sache, dass wir als erlöste Menschen hier sein können. Es bringt so einen Frieden, oder? Wenn wir Gottes Gnade, Gottes Wirken in unserem Leben wirklich verstehen. Wenn wir verstehen, was er am Kreuz für uns getan hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, wo ihr Kinder wart. Und ich denke, alle von uns kennen dieses Gefühl und diese Situation, wo du was angestellt hast. Oder weißt du, du hättest das nicht tun sollen. Und du hast ein schlechtes Gewissen. Und deswegen, weil dir das bewusst ist, fangst du an, so den Eltern ein bisschen aus dem Weg zu gehen und dich so rumzudrucksen. Aber dann irgendwann Eltern fragen nach, hey, was ist denn los? Und du bekennst es. Und sie vergeben dir und sie nehmen dich an, sie nehmen dich in die Arme, sagen, hey, ich hab dich lieb. Schau mal, ich habe einen Kuchen gebacken. Willst ein Stück? Oder da ist so eine Zuversicht, da ist so ein Friede in dieser Annahme, in dieser Vergebung. Und das ist, was wir erfahren können von Gott, wenn wir in Christus Jesus sind. Und dann im Vers 3 schreibt Paulus weiter, ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Er ist hier dankbar für das geistliche Erbe seiner Familie. Das waren offensichtlich alles gottesfürchtige Gläubige im Sinn des Alten Testaments. Und er ist dankbar dafür. Und er sagt, ich diene Gott mit reinem Gewissen. Und das ist auch eine wunderbare Sache, wenn du das sagen kannst, oder? Ich diene Gott und ich tue das mit reinem Gewissen. Da ist eine Zuversicht drin, oder? Wenn wir ein gutes Gewissen haben. Da ist eine Freiheit drin. Kannst du das sagen? Ich diene Gott mit reinem Gewissen. Und wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Paulus war ein Gebetskämpfer. Muss euch ehrlich sagen, auch das fordert mich heraus. Ich musste so oft meinen Schweinehund überwinden. Bin da oft so bequem, weiß nicht, wie man sagen soll. Ich denke, ihr kennt es. Paulus war ein Gebetskämpfer. War scheinbar ständig im Gespräch mit Gott. Und er war auch ein Fürbitter. Und nochmal, was würdest du tun an Paulus seiner Stelle? Du sitzt im Gefängnis, vielleicht angekettet. Du hast Schmerzen. Es stinkt. Hatte wahrscheinlich im besten Fall irgendein Kloakeloch, wo er sein Geschäft verrichten konnte. Die Tage waren lang, ich meine, du sitzt eingesperrt. Ungewissheit, wie wird das Ganze ausgehen? Was würdest du tun? Jammern? Oh weh, oh weh, oh weh. Würdest du dir selber leid tun? Warum ich? Warum lässt Gott das zu? Und wenn du nachts nicht schlafen kannst, würdest du fluchen? Paulus sagt tagsüber, wenn die Zeit nicht rumgeht, Timotheus, ich denke an dich und ich bete für dich. Und dann nachts, wenn ich nicht schlafen kann, auch dann denke ich an dich und ich bete für dich. Paulus war ein völlig selbstloser Kerl. Ich bin erstaunt über ihn. Paulus ist mein Held. Neben Jesus ist er mein Held. Paulus war immer bereit, dem Herrn zu dienen. Immer bereit, aus jeder Situation das Beste zu machen. Auch das ist was, was ich lernen kann von ihm. Seine Einstellung war, wenn ich nicht predigen kann, kann ich halt beten. Hat überall die Gelegenheit gesehen, in jeder Situation. Selbst im Gefängnis, selbst in Ketten. Ich denke, wo sie in Philippi im Gefängnis waren und sie haben gebetet und den Herrn Lobpreislieder gesungen. Wäre auch nicht mein erster Gedanke in der Situation. Und hier erwartet auf seine Hinrichtung, ihm sind die Hände gebunden sozusagen, aber er kann immer noch beten. Das kann dir keiner verbieten, oder? Daran kann dich niemand hindern. Also tue ich das. Immer das, was vor Augen ist. Wo ist eine offene Tür? Wo kann ich dem Herrn dienen? Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir. Wir haben manchmal eine schlechte Einstellung, oder? Und wenn ich nicht das tun kann, was ich gerne tun will, dann tue ich halt nichts. Dann könnt ihr mich mal. Warum predigt immer er? Warum ist er der Leiter und nicht ich? Und ich will in die Mission gehen, aber ich bin krank. Gott, warum machst du mich nicht gesund? Warum passiert es mir? Ich bin doch dein Diener, ich will dir doch dienen. Paulus hatte eine andere Einstellung. Er hatte immer so in seinem Kopf, was kann ich jetzt tun, wo ich gerade bin? Wo sind die offenen Türen? Sind die Hände gebunden? Okay, dann bete ich halt. Vers 4 sagt er, eingedenk deiner Tränen. Also voll Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Vielleicht war Timotheus dabei, als die römischen Soldaten gekommen sind und den Paulus gebunden haben und ihn abgeführt haben. Und er hat geweint. Da sind Emotionen da. Das ist das Besondere in dieser Beziehung zwischen diesen beiden Männern. So wie der Alexander Schmorell geschrieben hat, was mir schwerfällt, ist, dass ich mich von euch allen trennen muss. Von allen, die ich so geliebt habe und die ihr mich so geliebt habt. Und wie ich euch alle geliebt habe, spüre ich erst jetzt bei der Trennung, wo ich euch alle verlieren soll. Da waren Tränen, als Paulus den Timotheus das letzte Mal gesehen hat, wo sie sich das letzte Mal verabschiedet haben, vielleicht auch nur Zeit hatten, einander einen letzten Blick zuzuwerfen. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Das ist ein Glaube, der das wirklich lebt, was er behauptet, zu glauben. Wie ist dein Glaube? Lebst du so? Das, was du glaubst? Leben wir so? Glaubst du, dass wir ewige Geschöpfe sind? Und dass unser Zuhause im Himmel ist und nicht in dieser Welt? Wenn ja, wie wirkt sich das aus in deinem Leben? Glaubst du, dass wir Verwalter sind von dem Geld, von der Zeit, von den Begabungen, den Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat? Glaubst du, dass Jesus uns für das belohnen wird? Für alles, was wir für ihn tun, mit der richtigen Einstellung. Wie beeinflusst das dein Handeln? Glaubst du, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt und dass Menschen ohne Jesus auf dem Weg in die Hölle sind? Wenn ja, erzählst du ihnen von Jesus? Glaubst du, dass Gott uns Menschen unendlich liebt und dass jeder einzelne Mensch unendlich wertvoll ist für ihn? Egal, ob der geboren ist oder ungeboren ist oder krank oder gesund oder alt oder jung, egal wie er aussieht. Wie begegnest du den Menschen? Glaubst du, dass Gott Gebete hört? und das Gebet dann wirklich einen Unterschied macht? Wenn so, dann wie wirkt sich das aus in deinem Leben? Glaubst du, dass Ehe ein Bild sein soll für die Liebe und Unterordnung zwischen Jesus und seiner Gemeinde? Wie sieht es aus in eurer Ehe, ihr Ehepaare? Ist es sichtbar? Glaubst du, dass Gottes Wort die Wahrheit ist? Diese Bibel, die wir hier studieren. Und glaubst du, dass es unsere geistliche Nahrung ist? Ja? Wie gehst du damit um? Mit Gottes Wort. Glaubst du, dass Gott heilig ist und dass er Sünde hasst und dass er Gerechtigkeit liebt? Wie wirkt sich das in deinem Leben aus? Glaubst du, dass Jesus in dir wohnt? Dass er näher bei dir ist als irgendeine andere Person in dieser Welt? Ja, dann wie prägt das dein Leben? Seht, es ist so leicht, dass wir irgendein Glaubensbekenntnis runterrattern, oder? Und ich glaube, wenn jemand uns fragen würde, glaubst du all diese Dinge, würden wir alle sagen, ja, natürlich glaube ich das. Aber was wäre, wenn ein tauber Mensch, der nicht hören kann, was wir sagen, wenn der unser Leben beobachten würde? Wie viel von dem könnte er sehen? Wie viel von unserem Glauben wäre sichtbar, wäre praktisch? Jakobus sagt uns, Glaube ohne Werke ist tot. Es geht nicht um intellektuelle, theoretisches Fürwahrhalten von irgendwelchen Glaubenssätzen. Es geht darum, dass wir unseren Glauben ausleben. Wenn das Sonntagmorgens, 7 Tage in der Woche, das ist ungeheuchelter Glaube, von dem der Paulus hier spricht. Ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Das Christentum ist immer eine Generation davon entfernt, auszusterben. Wenn wir unseren Glauben nicht weitergeben an die nächste Generation, war's das. Finito. Wir müssen weitergeben, das, was wir glauben, das, was wir mit Jesus erfahren haben. Und seht hier, die Familie von Timotheus hatte weniger als ideale Voraussetzungen. Wir wissen, seine Mutter war eine gläubige Jüdin, aber sein Vater war ein Heide. Wir wissen nicht, warum die geheiratet haben. Normalerweise war das nicht so. Juden durften keine Heiden heiraten. Genauso wie Gottes Wort uns sagt, dass ein Christ nicht einen Nichtchristen heiraten soll. Wir sollen nicht um dasselbe Joch gehen und zusammenspannen lassen mit jemandem, der eigentlich geistlich völlig in eine andere Richtung geht. Aber wie auch immer das war, es scheint auf jeden Fall, dass nur die Mutter und die Großmutter von Timotheus bekehrt war. Aber sieht hier auch, dass sie einen Einfluss hatten auf das Leben von Timotheus. Und dass Timotheus sich bekehrt hat. Und ich sage es, um euch Frauen zu ermutigen, wo die Ehemänner Jesus noch nicht nachfolgen. Ja, es ist schwerer für euch, euren Glauben weiterzugeben an eure Kinder, als wenn Vater und Mutter gemeinsam an den Strang ziehen. Aber es ist möglich. Und seht hier, dass Timotheus sogar ein Leiter geworden ist im Reich Gottes. Lasst euch ermutigen. Durch dieses Vorbild. Die Treue von Lois und Eunike wurde belohnt. Und was Besseres können wir unseren Kindern mitgeben als ungeheuchelten Glauben? Das zählt so viel mehr als ein materielles Erbe, was wir weitergeben. Wenn die Kinder sagen, ja, ich kenne Jesus, weil meine Eltern, die haben mir den Weg zu ihm gezeigt. Und ja, ich bin vertraut mit der Heiligen Schrift, weil mein Papa hat mir immer vorgelesen aus der Bibel von klein auf. Und ich weiß, wie man seinen Nächsten liebt. Weil mein Papa, der ist da einmal in der Woche ins Altersheim gegangen und hat Menschen besucht und mit denen gebetet und denen gedient. Und ich weiß, wie man dient. Weil meine Mama hat mich mitgenommen in die Gemeinde, wo sie geputzt hat. Und ich weiß, wie man betet. Weil als wir in Not waren als Familie, hat mein Papa die Familie versammelt und wir haben gebetet und wir haben erlebt, wie Gott Wunder getan hat und wie er versorgt hat und wie er eingegriffen hat. Leute, das sind unbezahlbare Lektionen. Und das ist, was wir an unsere Kinder weitergeben müssen. Ungeheuchelten Glauben, praktisch, die müssen das erleben, was Gott tut in unserem Leben, in unseren Familien. Vers 6, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Und vielleicht ist mit dieser Gabe der Heilige Geist selbst gemeint. So wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, wo die Apostel den Menschen die Hände aufgelegt haben und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oder vielleicht ist hier eine bestimmte Begabung oder eine bestimmte Berufung gemeint, die der Timotheus empfangen hat, als Paulus ihm die Hände aufgelegt hat und für ihn gebetet hat. Vielleicht war es seine Berufung in den Aufseherdienst, den er hatte. Und Paulus sagt ihm, fach das an. Wir müssen diese Dinge anfachen. Ja, Gott hat uns Gaben gegeben, aber wir müssen diese Gaben ausüben. Ja, der Heilige Geist wohnt in uns, wenn wir echte Christen sind, aber wir müssen uns ihm hingeben und uns von ihm beherrschen lassen. Gott vergewaltigt uns nicht. Wir sind keine Roboter. Gott will, dass wir mit ihm kooperieren. Und so sagt er, fache die Gnadengabe an, die in dir ist. Was bedeutet das für dich? Vielleicht bedeutet es für dich konkret, eine Gabe auszuüben, die Gott dir gegeben hat und die du vielleicht vernachlässigt hast. Vielleicht heißt es für dich, einen Schritt im Glauben zu tun, wo Gott dich herausfordert. Vielleicht heißt es für dich, dass du dich dem Heiligen Geist neu hingibst und ihm neu unterordnest. Aber fach die Gnadengabe Gottes an, die in dir ist. Und dann sagt er weiter, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und Besonnenheit. Furcht, Angst ist nie eine Frucht des Heiligen Geistes. Und jeder Mensch hat ab und zu Angst. Auch der Paulus, obwohl der ein echter Draufgänger war. Aber er hatte Angst. Im Fall von Paulus hat es ein Schiffsunglück gebraucht. Dass der Herr ihm beistehen musste und ihn ermutigen musste in der Nacht. In unserem Leben sind es vielleicht geringere Dinge, Menschenfurcht. Angst vor Ablehnung, Angst vor Verlust, Angst vor Schmerzen, Ungewissheit, Angst vor Konfrontation, solche Dinge. Du darfst erstens wissen, dieses Gefühl, diese Furcht ist nicht von Gott. Vielleicht lag es in der Persönlichkeit von Timotheus. Timotheus war mehr, ich stelle mir vor, so ein sensibler Typ, sanfter Typ, war wahrscheinlich ein guter Pastor, hatte so dieses Hirtenherz für die Menschen, diese Barmherzigkeit, hat mit ihnen geweint, aber war ein bisschen furchtsam. So Konfrontation, wie wir im ersten Timotheusbrief gesehen haben, Dinge konfrontieren, die nicht richtig laufen, das war nicht so seine Sache. Bisschen Menschenfurcht, Furcht vor Ablehnung. Paulus im Gegensatz war eher mehr so der, okay, Petrus, das ist falsch, was du tust. Und er ist dem Apostel Petrus im Angesicht entgegengestanden, wo er sich abgesondert hat, mit den Heiden zu essen, nur weil irgendwelche hochnäsigen, wichtigen Judenchristen aus Jerusalem gekommen sind. Paulus hatte keine Angst davor, aufzustehen und zu konfrontieren und Dinge anzusprechen, hatte nicht viel Menschenfurcht. Als er in Athen war, heißt es, ging er durch die Straßen und er war ganz allein und unterredete sich mit allen, die nur irgendwie mit ihm reden wollten, über das Evangelium, über das, was Jesus für uns getan hat. Er war ein Evangelist, er war ein mutiger Mann, Es gibt Persönlichkeitsunterschiede. Aber selbst Paulus kam an seine Grenzen, wo der Herr ihn ermutigen musste und sagen musste, Paulus, fürchte dich nicht. Wo immer unsere Grenzen sind, es gibt da Unterschiede. Aber wir dürfen wissen, Furcht ist nicht vom Herrn. Es kommt vielleicht aus unserer Persönlichkeit, vielleicht kommt es aus einer Schwachheit in unserem Fleisch, vielleicht kommt es durch einen geistlichen Angriff, aber Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben. Seid ihr nicht froh? Und dann zweitens darfst du wissen und verstehen, was Gott uns gegeben hat. Nämlich den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Geist der Kraft. Seht ihr, Gott stärkt uns immer für das, wozu er uns berufen hat. Wir können diese Dinge nicht tun aus eigener Kraft. Wir können nicht aus eigener Kraft unser christliches Leben leben, aber durch ihn, durch die Kraft, die er uns gibt. Philipper 4,13, alles kann ich in ihm, der mich stärkt oder der mich kräftigt. Wir haben einen allmächtigen Gott. Hey, ich habe einen allmächtigen Papa. Und wenn du einen anderen Vater hast, weißt du was, mein Papa ist stärker als dein Papa und mein Papa kann deinen Papa verprügeln. Jederzeit. Kraft des Heiligen Geistes, Kraft von Gott. Sieh, der Heilige Geist ist uns gegeben, nicht nur um Wunder zu tun, und manchmal tut der Heilige Geist es, oder oft, manchmal sind es sehr natürliche Wunder, übernatürlich natürlich. Er gibt uns nicht nur übernatürliche Gaben. Und die Kraft von Gottes Geist ist ganz sicher nicht dazu da, um irgendwie umzufallen und zu bellen und irgendein Chaos zu verursachen. Aber seht ihr, da brauchen wir die Kraft Gottes, um unsere Menschenfurcht zu überwinden. Um zu Jesus zu stehen. Um für Jesus zu leiden, wie die in dem Fall. Dazu brauche ich Kraft, um Ablehnung auszuhalten, um Gutes zu tun, um zu dienen. Deswegen hat Gott uns seinen Geist gegeben, um uns zuzurüsten zum Dienst. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, um meine Zeugen zu sein. Dafür brauchen wir Kraft. Dafür ist die Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Chuck Smith, so ein bekannter Ausspruch von ihm ist, dass er sagt, ist mir egal, wie hoch du springst im Geist, ich möchte sehen, wie gerade du gehst, wenn du wieder am Boden bist. Dafür brauchen wir die Kraft Gottes. Und dann ein Geist der Kraft und ein Geist der Liebe. Gibt es Menschen in deinem Leben, wo du dir ein bisschen schwer tust, die zu lieben? Dann gibt es im Leben von jedem von uns, oder? Wie wäre es mit deinen Feinden zum Beispiel? Jesus hat gesagt, liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch fluchen. Wie macht man das? Mir ganz sicher nicht aus eigener Kraft, nicht aus menschlicher Energie. Oh, da brauche ich seine Liebe. Glaubst du, dass Gott diese Menschen durch dich lieben kann? Ja, er hat es bewiesen oder er ist gestorben. Für sie, für jeden Einzelnen von ihnen. Und er hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Und da dürfen wir beten, Gott, ach, Vater, ich habe gerade keine Liebe für die Person oder für den Jugendlichen oder für mein Kind oder für meinen Mann, für meine Frau. Könnte gerade am Kragen springen. Aber Herr, ich weiß, du liebst sie. Gib mir deinen Geist der Liebe, stärk mich, Herr. Befähige mich. Und dann Geist der Besonnenheit. Das ist ein ruhiger, besonnener, selbstbeherrschter Sinn. Gegenteil von Panik und Verwirrtheit. Das hat Gott uns gegeben. Einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Paulus war im römischen Gefängnis. Die Römer wollten ihn umbringen. Das war nur mal eine Frage der Zeit. Und Timotheus war einer seiner engsten Mitarbeiter. Und jetzt bittet Paulus den Timotheus, zu ihm zu kommen. Nach Rom, ins Gefängnis. In die Höhle des Löwen. Glaubt ihr, dass Timotheus das brauchen konnte? Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Vers 8, seht ihr so, schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, zu Jesus zu stehen, noch meiner seines Gefangenen zu mir zu stehen. Seht ihr, dafür brauchen wir die Kraft Gottes. Sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Dafür brauchen wir die Kraft Gottes. Mitzuleiden um Jesu Willen. Und wir haben diese wunderbare Verheißung ein Kapitel weiter oder so oder zwei, wo er sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Das sind so die Verheißungen, die wir gerne in Anspruch nehmen. Dafür brauchen wir die Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Gott hat uns Gnade geschenkt in Jesus. War unverdiente Gunst. Er hat uns nicht gerettet, weil wir so gut waren. Nicht wegen uns, sondern trotz uns. Weil er uns so geliebt hat. Weil er uns retten wollte. Das war sein ewiger Plan. Noch bevor wir geboren wurden, wollte Jesus uns erlösen. Das war sein ewiger Plan. Gott hat für uns vorausgeplant, so wie Eltern für ihr Kind planen, bevor es noch geboren ist. Gott hat beschlossen, Jesus für dich zu geben, bevor du noch am Leben warst. Beschlossen, dich zu erlösen, hat dich geliebt. Jetzt ist diese Gnade aber offenbar geworden durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich bestellt worden bin als Herold, als Verkündiger und Apostel und Lehrer. Jesus hat unsere Sünden ans Kreuz getragen und dadurch macht er eine Beziehung mit Gott möglich. Und er hat den Tod vernichtet für uns Christen. Ich mag das, das sind wunderbare Worte hier. Der den Tod zunichte gemacht hat. Er hat den Tod vernichtet, für uns Christen zumindest. Den geistlichen Tod, unsere Trennung von Gott, aber auch den physischen eigentlich. Physischer Tod kann uns nicht festhalten. Die Bibel verwendet dafür das Wort schlafen. Tod ist nichts, wo wir Angst haben müssen und Furcht, so eine friedliche, schöne Sache eigentlich. Schlafen. Schlafen ist schön, ne? Ist friedlich. Tod ist nicht länger unser Feind. Tod ist nicht länger unser Feind, der uns alles nimmt, was wir haben. Tod ist jetzt unser Freund. Der Tod ist eine Tür, der Tod ist ein Geburtskanal, wenn wir so sagen wollen. In unser neues Leben, in der Ewigkeit. Das Leben, für das wir wirklich geschaffen wurden. Das Leben auf der Erde hier ist sowas wie Schwangerschaft. Ist wie unser vorgeburtliches Leben im Mutterleib. Das ist nur eine Vorbereitung für das wahre Leben. Darum geht's, ne? Ein Mutterleib ist nicht das Ziel. Das ist nicht die Bestimmung eines Menschen. Genauso wenig wie diese Welt hier die letztendliche Bestimmung ist von uns Christen. Und die Erfahrung im Mutterleib ist sehr begrenzt, oder? Im Vergleich zu der ganz neuen Freiheit und Schönheit und Vielfalt, die ein geborener Mensch erfährt. Es ist eigentlich unvergleichbar. Es ist unvorstellbar für diesen ungeborenen Menschen im Mutterleib. Genauso wie das Leben hier unvergleichbar ist mit unserem himmlischen Leben. Unvorstellbar. Im ersten Korintherbrief vergleicht der Paulus unser Leben hier mit dem Leben in der Ewigkeit, unserem Leib hier mit dem Leib in der Ewigkeit, mit den Worten verweslich und unehrenhaft und schwach im Vergleich zu unverweslich und herrlich und stark. Der Tod ist die Geburt in unser wahres Leben als Christen. Also müssen wir keine Angst davor haben. Also müssen wir nicht betrübt sein, wie die, die keine Hoffnung haben, wenn einer unserer Geliebten heimgeht, der Jesus vertraut hat. Leute, für uns das Beste kommt noch. Und daran freut sich der Paulus. Jesus hat den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit gebracht durch das Evangelium. Er hat sein perfektes Leben für uns gelebt. Er ist für uns gestorben, an unserer Stelle, für unsere Sünden. Er ist für uns auferstanden, das ist das Evangelium. Und weil er auferstanden ist und uns erlöst hat, werden auch wir mit ihm auferstehen und durch ihn. Und Paulus sagt, um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich vertraut habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jeden Tag zu bewahren. Paulus leidet, weil er das Evangelium verkündet hat. Und er sagt, ich schäme mich nicht dafür. Ich schäme mich nicht dafür, für Jesus zu leiden. Er hat sich nicht geschämt, für mich zu leiden. Jesus hing nackt am Kreuz für mich, beladen mit meiner Schuld. Jetzt werde ich mich nicht für ihn schämen, nach all dem, was er für mich getan hat. Im Römerbrief, im Kapitel 1, schreibt der Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Und hier sagt er, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Sagt er nicht, was ich geglaubt habe, sondern wem ich geglaubt habe. Ich kenne Gott, ich kenne Jesus, ich weiß, wie sehr er mich liebt. Ich weiß, wie wunderbar er ist, ich weiß, wie mächtig er ist. Und ich weiß, dass er sich verherrlichen wird in meinen Umständen. Um dieser Ursache willen leide ich das auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Ob er damit sein Leben gemeint hat oder seinen Dienst, Gott ist fähig, das zu bewahren auf den Tag des Gerichtes hin. Hast du dich Jesus anvertraut? Er ist fähig zu bewahren. Vers 13, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Hier gibt er die Staffel an den Timotheus weiter. Er sagt, lauf weiter in der Kraft des Heiligen Geistes. Bring's gut ans Ziel, beziehungsweise an den nächsten Läufer, was ich dir anvertraue. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte. Hier, Wort Gottes. Was ist am wichtigsten an einem Prediger oder an einem Pastor, an einem Bibellehrer? Was ist das Wichtigste? Wichtigste Eigenschaft? Dass er witzig ist oder unterhaltsam ist, nicht langweilig, sondern begeisternd? Nee, das Wichtigste ist, dass er festhält, die gesunden Worte. Andere Dinge sind auch wichtig, aber das ist wirklich wichtig, dass er festhält an den gesunden Worten von Gottes Wahrheit. Dass er die Wahrheit der Bibel predigt und nicht davon abweicht. Und dass er es in Glauben und Liebe tut, wie hier steht. Zum Abschluss erzählt der Paulus dem Timotheus den letzten Tratsch. Vers 15. Und er tut es, um Timotheus zu zeigen, wie wichtig es ist, dass er ihm treu bleibt. Dass er Gott treu bleibt vor allem, aber auch ihm. Vers 15, du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, das heißt die Provinz Kleinasien, heutige Türkei, sich von mir abgewandt haben. Und der Timotheus war wahrscheinlich noch in Asien, in Ephesus, der Hauptstadt dort. Krasser Satz, du weißt, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Hier diese Menschen, denen am Paulus jahrelang gedient hat. Ich glaube 2,5, 3 Jahre dort in Ephesus, ne? Haben sich alle abgewandt. Meisten haben sich von Paulus distanziert und gesagt, das ist uns zu heiß. Der ist uns zu radikal, der ist uns zu ehrlich. Das ist gefährlich, zu ihm zu stehen. Der ist ein Gefangener Roms, ein Verbrecher in den Augen dieser Welt. Ist gefährlich. Und in diesen schweren Zeiten, in den Zeiten, wo du nicht populär bist, beziehungsweise wo du für was Unpopuläres einstehst, da findest du raus, wer wirklich deine Freunde sind oder wer nur dein Freund ist, weil er irgendwas davon hat, weil er sich irgendwas davon erwartet. Und alle haben sich von mir abgewandt, sagt Paulus. Ich spüre ein bisschen was von der Einsamkeit, die er wohl gefühlt haben muss in diesem Gefängnis. Und unter ihnen sind Phygelius und Hermogenes. Aber dann haben wir auch ein gutes Vorbild, eine Ermutigung für Timotheus. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der ging vom Gefängnis zu Gefängnis in Rom und hat gefragt, ist der Paulus da? Ist der Paulus da? Hat sich nicht geschämt? War ein wahrer Freund? Ist ein wahrer Freund, der zu dir steht in deiner Not, wo es nicht populär ist. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du noch besser. War ein wunderbarer Mann, war ein Vorbild, war ein Diener. Lass uns ihm nacheifern, dem Onesiphorus. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Lass uns zum Abschluss gemeinsam im Römerbrief lesen, Kapitel 8, ab Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Werden abgemetzelt. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wenn er für uns ist, wer gegen uns? Was können Menschen uns antun? Er hat uns einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. So lasst uns hingehen in diesem Geist und ihm dienen diese Woche. In Jesu Namen. Amen. Vater, wir danken dir für deinen Geist. Ich danke dir, Gott, dass wir als Christen dann aus eigener Kraft leben müssen. Und Herr, vergib uns das, wo wir das versucht haben. Wo wir aus eigener Kraft geschaffelt haben. Wo wir ausgebrannt sind dabei und die Freude verloren haben. Die Nähe zu dir. Und Herr, füll uns neu mit deinem Geist. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns füllst, dass dein Heiliger Geist auf uns kommt und dass du uns zurüstest, deine Zeugen zu sein in dieser Welt. Herr Jesus, dass wir begeistert sind von dir und dem, was du für uns getan hast. Dass wir Kraft haben zu dienen und zu lieben, zu vergeben, zu leiden für dich. Ablehnung in Kauf zu nehmen, Herr, dass du uns Mut gibst, anderen Menschen von dir zu erzählen, dass du uns Liebe schenkst für alle Menschen. Und Herr, füll unser Herz mit deinem Frieden und deiner Freude. Gib uns diese Freude an unserer Erlösung. Herr, dass wir rausgehen können in diese Welt und wirklich Lichter sein können, wo die Leute sagen, hey, was geht denn mit dir ab? Du hast zu viel Freude, du hast zu viel Frieden. Was hast du, was ich nicht habe? Ich möchte auch den kennenlernen, der dir das schenkt. Gott, das ist unser Wunsch, das ist unser Herz. Aber wir können es nicht produzieren, das ist eine Frucht von deinem Heiligen Geist. Und so wollen wir uns dir hingeben und beten, dass du diese Frucht bringst in unserem Leben. Diese Woche, in unserem Alltag, genau dort, wo wir stehen. Schenk uns ungeheuchelten Glauben, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.